Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute geht es wieder um das Thema Babyschlaf in einem anderen Land. Da haben wir ja schon ganz viele Länder abgedeckt. Was mir bisher noch gefehlt hat, ist Finnland. Und da ich darüber nicht genug weiß, habe ich mir wieder jemanden eingeladen, der das viel, viel besser erzählen und beurteilen kann als ich. Die liebe Karina. Hallo Karina.
Hallo.
Und ja, lass uns doch erstmal einsteigen und ein bisschen was über dich erfahren. Wie alt bist du? Wie bist du nach Finnland gekommen? Und alles, was dir gerade so spontan einfällt, darfst du jetzt mal uns mitteilen.
Ja, gut. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Karina, bin 38 Jahre alt und lebe in der Nähe von Oulu in Nordfinnland. Meine Mutter stammt ursprünglich aus Finnland, noch etwas nördlicher, aus Posio. Und wir haben uns 2018 dazu entschieden, als Mehrgenerationenhaushalt aus Deutschland auszuwandern. Also wir sind samt meinen Eltern, mein Mann und unsere damals einjährige Tochter sind wir nach Finnland ausgewandert. Genau. Finnland hat uns schon immer gereizt. Also mein Mann hat als solches keine Verbindung zu Finnland, aber wir hatten den Urlaub jedes Jahr eigentlich hier verbracht und unser Plan war schon lange, dass wir nach Finnland auswandern würden eines Tages. Mit der Geburt unserer Tochter haben wir dann uns entschieden, dass wir es jetzt angehen, dass wir unsere Koffer packen und in dieses Abenteuer starten und haben es bis heute wirklich keinen Tag bereut.
Kein Tag, nicht einen.
Kein Tag,
Es
nein.
gab gar nichts, wo du gedacht hast, das nervt mich jetzt hier.
Es gibt überall Sachen, die natürlich vielleicht optimierbar sind oder die man sich anders wünscht, aber sind tatsächlich Sachen, mit denen ich wirklich sehr, sehr gut leben kann.
Sind die Finnen nicht auch die glücklichsten Menschen der Welt?
Ja, ich meinte dieses Jahr schon das 6. Mal in Folge.
Schon wieder.
Ja, genau.
Bist du glücklicher dort?
Ich bin wesentlich glücklicher hier, ja.
Krass, okay, interessant. Wir können ja noch mal ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall hast du da familiärerseits schon Wurzeln, habe ich es richtig verstanden?
Genau, gewissermaßen.
Sozusagen die Sprache, hast du die schon von Kindesbeinen an mitbekommen oder musstest du komplett auf bei Null starten?
Ich bin schon zweisprachig groß geworden. Also Finnisch war immer ein Begleiter und so eine Familiensprache. Mein Vater hat nie Finnisch gesprochen, meine Geschwister sprechen lustigerweise kein Finnisch oder wenig. An mir ist es irgendwie haften geblieben tatsächlich. Ich bin Pflegefachfrau, arbeite als Pflegedienstleitung hier in Finnland und mein Vokabular musste ich natürlich dahingehend dann schon ein bisschen erweitern. Also das
Ja.
war jetzt Vokabular, was wir im Hausgebrauch nicht unbedingt gebraucht haben, wie Blutdruck oder also so ganz banale Sachen auch. Es hat sich hier aber wirklich relativ leicht ergeben, so ein bisschen on the job.
Ja, okay. Und mal eine andere Frage, bevor wir einsteigen. Wie kommst du so mit dem Klima klar? Das ist
Ich
ja
finde es
doch.
großartig. Also tatsächlich sind diese 4 Jahreszeiten, die hier so intensiv sind, sind genau das, was mich an Finnland so reizt. Der Winter ist super kalt. Letztes Jahr hatten wir minus 36 Grad zwischendurch. Der Himmel malt dann aber wunderschöne Farben irgendwie an den Horizont in Pink und Lila und Blau und keine Ahnung, sanfte Wolken. Dann die weiße Schneedecke. Wir haben hier Sonne im Winter von 10 Uhr bis 14 Uhr. Sonst ist es dunkel. Im Frühling kommt dann endlich wieder die längeren Tage. Der Schnee gefriert, man kann darüber hinweglaufen und irgendwie ganz andere Landschaftsstriche entdecken, die man sonst vielleicht gar nicht begehen könnte. Der Sommer ist sehr hell und der Herbst einfach unglaublich bunt.
Ihr habt einen bunten Herbst, ja. Das ist ja cool. Ich habe ja gar keine Ahnung, worauf ich mich jetzt hier einlasse. Mal so was Anekdotisches, bevor wir jetzt wirklich starten. Ich habe meine Astrokartografie-Stunde gemacht. Das heißt, jemand sagt anhand deiner Geburtsdaten, wo auf der Erdkugel du am besten zu Hause bist oder ne, wo es für dich am besten ist. Ich habe das einfach so Freestyle mal offen mitgemacht. Ich bin ja für alles offen. Und mir wurde gesagt, mein absoluter Heimatsort Astrologisch betrachtet ist für mich Helsinki. Und ich habe gehofft, dass sie mir sagen Portugal oder so, weil ich ja so gern, also ne, das, ich habe dann so gesagt, hä, habt ihr euch verguckt oder vielleicht nochmal reinschauen in die Karten? Nee, sie meinte, Helsinki ist der absolute Glücksort für mich. Und wenn ich noch was anderes will, was wärmer ist, so in der Nähe von Athen, also so in griechischen Inseln so drumherum. Ich bin super enttäuscht da rausgegangen, weil ich habe halt irgendwie gehofft, dass sie sagen Dänemark oder Portugal. Ja, nur mal so am Rande. Also ja, mich hat das noch nie so gereizt, nach Finnland zu reisen. Wahrscheinlich, weil es einfach ein super langer Reiseweg ist und mit Kindern ist es halt die Frage, will man das jetzt auf sich nehmen? Aber lass uns mal reinstarten. Also ihr habt euch entschlossen, auszuwandern. Und du, wie geht man das an? Also wo fängt man da an? Was sind die? Habt ihr euch ein Haus gekauft, gemietet, Wohnung, wie Job gesucht? Wie habt ihr das gemacht?
Also, unsere Tochter ist 2017 auf die Welt gekommen und ich habe damals in der Schweiz gearbeitet, sprich 12 Wochen Mutterschaftsurlaub.
Schweiz ist
Und
ein tolles Land.
Schweiz ist ein super tolles
Das hast du
Land.
aufgegeben.
Das habe ich aufgegeben, ja, tatsächlich.
Wow, okay.
Es hat ja keine Elternzeit dort. Also
Nee, das
du
ist
musst ja
furchtbar.
tatsächlich zurückkehren zum Arbeitsplatz. Ich habe meine Arbeit geliebt, also das war nicht das Problem, aber das Kind hat jetzt dann natürlich doch eine größere Priorität oder Vorrang in dieser Situation. Das war der Moment, wo wir beschlossen haben, unsere Auswanderung quasi zu beschleunigen. Mein Mann hatte damals meine Mutter gefragt, hey, wäre sie bereit, wieder zurückzugehen nach Finnland nach 50 Jahren in Deutschland?
Wow.
Und sie meinte, ja, voll, machen wir doch. Dann haben wir uns ein Haus gesucht, das sollte ein Drei-Generationen-Haus sein, haben das perfekte Haus hier in der Nähe von Oulu gefunden, haben es gewissermaßen blind gekauft. Also wir haben meine Cousins vorgeschickt, das anzuschauen, haben dann aber auch nochmals jemanden, einen Bauexperten beauftragt, der ein Gutachten erstellt über dieses Haus. Und meine Mutter musste per Zufall dann nochmal nach Finnland und hat das Haus auch gesehen. Aber mein Mann und ich haben es blind gekauft tatsächlich. Haben unser Haus dann zum Verkauf angeboten, waren in Finnland im Urlaub, als wir gehört haben, dass unser Haus in Deutschland verkauft wurde und hatten einen Tag Zeit zu kündigen, um auch rechtzeitig dann auszuwandern, weil die neuen Käufer per November dann in unser Haus wollten.
Wieso ist denn deine Mutter weggegangen? Darf ich das fragen?
Für ein Jahr wollte sie nur nach Deutschland.
Ah, es hat ihr aber gut gefallen und dann ist sie geblieben.
Der
Oder
Liebe
der
wegen.
Liebe wegen. Ah, und der Geliebte wollte nicht nach Finnland gehen. Dein
Das war
Papa.
irgendwie keine Option. Das war völlig okay. Also mein Vater war damals selbstständiger Bauunternehmer und das
Okay.
war ein absolut passendes Leben oder ein Lebensstil, wie sie sich es so vorgestellt haben. Meine Mutter ist einfach hier und da nach Finnland gereist. Damals war es natürlich noch viel, viel teurer, wie jetzt heutzutage. Aber stand für sie nie zur Debatte, nach Finnland zurückzukehren, tatsächlich.
Ah ja, okay. Und dann habt ihr auf jeden Fall euer Haus gefunden, sage ich mal, ohne, ja, und dann seid ihr hin. Ich meine, sprachlich hattest du ja wahrscheinlich keine maximal schweren Anpassungsprobleme. Du hast ja schon mit dem Vorwissen dich wahrscheinlich leichter reingefunden. Dein Mann, wie macht der sich so? Ist ja
Er
doch
spricht fließend
fließend.
Finnisch.
Mittlerweile.
Ja, und er hat gar nicht wirklich großartige Kurse besucht. Wir hatten mal so einen Immigrationskurs besucht, beide so Sprachkurse. Es waren 90 Minuten und davon waren wir, glaube ich, 2, 3 Mal oder so vor Ort. Und sonst hat er aber einfach beschlossen, er möchte, dass die Leute mit ihm Finnisch sprechen und versucht dann Finnisch zurückzusprechen. Und das hat offenbar funktioniert. Er hat nach 4 Monaten dann einen sehr umfangreichen Sprachtest absolviert, um seine Arbeitserlaubnis als Pflegefachmann zu bekommen.
Wow.
Und er ist jetzt einfach jemand, der keine Angst hat, Fehler zu machen. Er redet einfach darauf
Das ist
los.
wichtig. Das ist wichtig, dass man sich einfach reinstürzt. Okay, aber es ist schon eine der schwersten Sprachen auf der Welt, oder?
Ja, also es hat 17 grammatikalische Fälle, wovon aber nur 15 Anwendung finden im Alltag.
Ach, na sowas. aber die ganzen Vokale und die, also Wahnsinn. Okay, Respekt an euch beide. Eure Tochter, die habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, aber in der Schweiz bekommen.
Genau. Also wir
Und
haben in
da.
Deutschland gelebt und in der Schweiz gearbeitet. Sie
Ach
ist in der
so,
Schweiz auf die Welt
Endgänger.
gekommen. Genau.
Okay. Und da hättest du aber Elternzeit in Deutschland, nee, oder hast du Elternzeit da, wo dein Arbeitsplatz ist?
Wo mein Arbeitsplatz
Ja,
ist.
okay, stimmt, da war was. Und da hast du dann für dich gesagt, komm, dann hast du aber diesen ganzen Baby- und Kleinkindschlaf in der Schweiz oder in Deutschland
Mit dem ersten
aufgegeben.
Kind, ja.
Ja.
Aber ich habe mich damals tatsächlich auch schon sehr für dieses finnische Konzept entschieden oder sehr, sehr interessiert. weil Finnland hat uns damals, unsere Tochter hat die finnische Staatsbürgerschaft gehabt von Geburt an und sie haben uns mit ganz vielen Infomaterialien damals auch schon in Deutschland quasi unterstützt.
Das ist spannend. Erzähl mal, was ist denn das finnische Konzept und was gibt es denn da für Infos?
Also in Finnland ist man ja schon total lang dahinter, dass das Kind wirklich bedürfnisorientiert begleitet werden sollte beim Einschlafen. Wobei es lustigerweise damals so war, dass der Tagschlaf in Finnland bei Babys, der findet in der Regel im Freien statt. Also auch bei Minusgraden. Die werden in diesen Kinderwagen eingepackt, in dicke Anzüge und schlafen dann draußen. Ihren erholsamen Kinderwagenschlaf. Das haben wir in Deutschland auch so gehandhabt. Unsere Tochter kam im November auf die Welt und unsere Hebamme hat uns dann besucht zu Hause, meinte nur, die Nachbarn machen sich Sorgen, weil unser Kind immer draußen sei im Kinderwagen. Und sie hatten sich damals schon überlegt, ob sie beim Jugendamt eine Meldung machen müssen deswegen, weil sie halt immer draußen geschlafen hat bei Wind und Wetter. Ja, die Hebamme hatte die dann beruhigt und hat gesagt, hey, sie selbst ist auch tatsächlich sehr, sehr interessiert gewesen an diesen skandinavischen Konzepten und hat das sehr begrüßt und hat es sehr unterstützt und hat gesagt, das sei gut, das sei auch gut fürs Immunsystem und überhaupt der Schlaf sei halt dort sehr ausgewogen im Freien in der Regel. Abends empfiehlt man ganz klar, dass man gewisse Routinen einführt. Die kann man von Anfang an einführen. Das Baby würde davon auch später profitieren. Das haben wir auch gehandhabt. Sie empfehlen das wirklich sehr in einem wertschätzenden und warmherzigen Umfeld zu gestalten, also wirklich liebevolle Routinen einzubauen. Das Licht kann ein bisschen gedämpfter werden am Abend. Geschichten vorzulesen. Das Geschichtenvorlesen wird in Finnland sehr, sehr stark zelebriert und sehr stark unterstützt. Und es wird auch immer wieder gefragt, ob auch dem Kind wirklich abends Geschichten vorgelesen werden. Und dann schlussendlich ist die Einschlafbegleitung tatsächlich so, dass man das Kind nicht unbedingt alleine lassen sollte. Es sei denn halt, die Eltern haben sich jetzt für eine andere Methode entschieden.
Okay, aber so Schlaftraining nach dem Motto, kein Kind, jedes Kind kann schlafen lernen, sowas gibt es eher nicht. Also Cry It Out, Färbern.
Gibt es schon auch, ist aber jetzt hier nicht so der Trend. Also unsere Gesundheitsfachfrau, die uns hier begleitet hat von Anfang an, sie meinte, dass das so Sachen sind, die etwa vor 30 Jahren in Finnland vielleicht in Mode waren.
Wow, das heißt, die haben sich der Sache komplett entledigt und sind auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, aber wir haben schon auch Freunde hier, die tendenziell tatsächlich auch sich für andere Konzepte entschieden haben. Aber es ist eher selten.
Wenn ich es richtig rausgehört habe, korrigiere mich, hast du noch ein Kind bekommen?
Ja, in Finnland.
Magst du mal kurz sagen, wie du das so aufgenommen hast oder wahrgenommen hast, diese Schwangerschaftsvorsorge?
Also, ich bin ja selber Pflegefachfrau und dachte eigentlich, weil ich auf der Gynäkologie gearbeitet habe, dass ich mich echt gut auskenne. Wurde dann hier aber vielleicht eines Besseren belehrt oder die legen hier vielleicht andere Schwerpunkte. Also, kaum als ich quasi positiv getestet hatte, wurde ich eingeladen, dann zu dieser Gesundheitsfachfrau zu kommen. Sie hat mich die ganze Schwangerschaft über begeistert. Es wurden so Risikoanamnesen quasi aufgegleist und geschaut, was ich für Punkte bekommen, quasi für potenzielle Risiken in der Schwangerschaft, wurde direkt wirklich sehr, sehr gut aufgeklärt. Also man kriegt wirklich auch viele Broschüren, man kriegt Videos, man darf an Schulungen teilnehmen, wenn man möchte, die ganze Schwangerschaft über. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, im dritten Monat, dann im vierten und im sechsten Monat und dann auch später nochmal an verschiedenen Kursen teilzunehmen, um einfach so ein bisschen zu hören, was für Sachen oder Dinge einen Einfluss haben auf meine Schwangerschaft und auf mein ungeborenes Baby.
Nicht schlecht.
Aber was man hier weniger praktiziert, ist dafür vielleicht dieses Medizinische. Also ich war ja in der Schweiz, habe im Spital gearbeitet, hatte Gynäkologen als Arbeitskollegen, die dann gesagt haben, komm, lass uns halt noch mal schnell draufschauen aufs Baby, noch mal ein bisschen was ausmessen. So ein bisschen dieses Baby-Watching hatten wir in der ersten Schwangerschaft praktiziert. In Finnland sind sie da ein bisschen zurückhaltender. Also sie machen nicht ganz so viel Ultra-Unterschall-Untersuchungen. Es sei denn, es gibt dann einen Grund dafür. Also bei uns wurde dann Ende Schwangerschaft regelmäßig Ultraschalluntersuchungen gemacht, weil unser Kind sehr, sehr schnell und sehr groß gewachsen ist.
Okay, also das klingt so ein bisschen ähnlich dem norwegischen und dänischen Konzept, ich glaube sogar schwedisch, dass man sehr wenige Ultraschalluntersuchungen hat. Höchstens es gibt irgendeine medizinische Indikation, dass man da Also wahrscheinlich musst du auch zum Hausarzt gehen, der das alles in die Wege leitet. Oder wie ist das in Finnland, dass man...
Das ist die Gesundheitsfachfrau, die
Ja,
das
ach so, die
macht.
Gesundheit. Okay, das ist die Gesundheitsfachfrau, ja. Okay, und dass man einfach generell weniger interveniert so und dass man so eine Ruhe hat, wenn man sich sagt, es wird schon alles okay sein. Ist das so die Grundeinstellung, dass man sich da nicht verrückt machen will? Ich meine, wo kommt das her oder ist es einfach zu teuer?
Nein, ich habe das Gefühl, man nimmt die Sachen sehr gelassen und man gibt viele Möglichkeiten für Gespräche. Also sie sind immer ansprechbar, wenn man selber irgendwelche Sorgen hat. Sie nehmen sich viel Zeit für diese einzelnen Untersuchungen. Also ich war dann wirklich sehr lange bei dieser Gesundheitsfachfrau bei Bedarf. Und ich glaube, die haben ein größeres Vertrauen oder glauben halt einfach, dass der Körper schon das mitteilt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
Die Gesundheitsfachfrau oder Fachmann ist dann aber ein Arzt oder eine Ärztin.
Nein, es ist quasi, in Finnland gibt es Pflegefachpersonen und es gibt
Ja.
Gesundheitsfachpersonen. Und die Gesundheitsfachperson hat dann nochmal ein Jahr länger quasi eine Ausbildung gemacht, um alles Gesundheitsspezifisches tatsächlich zu betreuen. Also die machen zum Beispiel diese U-Untersuchungen von Kindern.
Ja.
Sie machen die Hausbesuche statt quasi der Hebamme, kommt dann die Gesundheitsfachfrau zu Hause vorbei.
Also es gibt keine Hebammen, weil es ist die Gesundheitsfachfrau.
Hebammen gibt es im Gebärsaal.
Ah, wow, okay, ich muss mich erstmal jetzt gerade orientieren. Und Hausärzte, Allgemeinärzte gibt es aber auch.
Im Gesundheitszentrum, aber das
Ja.
Hausarztsystem gibt es hier nicht.
Okay, aber zu einem Gynäkologen, zu einer Gynäkologin wirst du dann für den Ultraschall geschickt oder macht das auch die Gesundheitsfachfrau?
Also das macht dann unter Umständen schon der Arzt im Gesundheitszentrum oder in meinem Fall
Ja.
hatte ich eine Überweisung dann zur Expertin, also zur Oberärztin der Geburtshilfe.
Okay. Wie hast du die Geburt empfunden, die Betreuung? Du hast ja auch den Vergleich, den du, ne, du kannst ja wirklich zwischen Deutschland und Finnland einen Vergleich ziehen, wie du die Betreuung während und nach der Geburt empfunden hast.
Also ich kann die Betreuung natürlich zwischen der Schweiz und Finnland unterscheiden oder quasi beurteilen.
Also nochmal, du hast in Deutschland gewohnt, in der Schweiz gearbeitet, hast dann in der Schweiz entbunden oder?
Ganz genau.
Ah, okay.
Ja.
Dein Leben war aufregend. Gut, ich weiß, dass in der Schweiz die Betreuung wohl auch erstklassig ist. Das habe ich auch.
Absolut.
Ja,
Also,
muss sagen.
ich glaube, die ganze Spitalstruktur ist dort eine andere. Und zudem war ich Mitarbeiterin in dem Spital. Also, ich hatte natürlich wirklich, ich habe das Rundumpaket dort genossen.
Wow, aber
Es war auch ein
schön.
bisschen, es war super schön. Also, ich meine, es war ein absoluter Traum. Beim zweiten Kind habe ich es vielleicht auch nicht so gebraucht, aber hätte ich auch nicht so bekommen. Das ist auch in Finnland, dieser Spitalaufenthalt war etwas minimalistischer. Also die Geburt, finde ich, war absolut toll. Also ich wurde fachmännisch und adäquat betreut. Allerdings hatte ich zweimal eine Blitzgeburt. Also unsere Tochter kam, Geburtslänge wurde als 90 Minuten datiert und unser Sohn irgendwie 89 Minuten und Wehen hatte ich jeweils 20 Minuten bei beiden. Also ich Die Geburten waren in beiden Fällen sehr, sehr schnell.
Wow, hattest du keine Wehen stundenlang davor? Oder hast du es nicht wirklich gemerkt? Oder war es für dich keine? Also es gibt ja Frauen, die. Ich frage mich das immer. Ich bin zum Beispiel total schmerzempfindlich. Bei jedem kleinsten Schmerz bin ich am Ende. Und dann gibt es aber einfach wirklich Frauen, muss man sagen, die veratmen das einfach auch stundenlang ganz gut und nehmen das gar nicht so als schmerzhaft wahr, weil der Körper braucht doch auch eine Zeit, damit sich der Muttermund öffnet, denke ich mir so. Weißt du, wie ich meine? Man braucht doch diese Zeit. Kann sich innerhalb von 20 Minuten der Muttermund komplett öffnen?
Nee, der war einfach offen, aber ich habe das nicht mitbekommen.
Wow.
Ich sollte eigentlich entlassen werden. Ich war wegen einem hohen Blutdruck in Finnland stationär. Dann wollte ich eigentlich am nächsten Tag nach Hause und der Arzt meinte, kein Thema. Hatte mein Mann schon Bescheid gesagt und dann hat sie mich nochmal untersucht und meinte, hey, der Muttermund ist 8 Zentimeter auf. Also ich könnte schnell noch etwas essen und dann hoch in den Geburtssaal. Ja.
Wow, wie geht's einem mental, wenn man so schnell ein Kind zur Welt bringt. Es gibt wirklich auch Frauen, die sagen, es war jetzt okay, aber es ging mir irgendwie doch zu schnell. Also, ne, da fehlt so die Vorbereitungszeit vielleicht.
Es hat, glaube ich, zu meinem Naturell gepasst. Nicht unnötig Zeit verschwenden.
Okay.
Also
Also klingt aber
salopp
nach sehr
gesagt.
positiven Geburten auch. Also klingt nach sehr guten Geburten, ja. Ja, das klingt ja super. Also hätte ich auch gern gehabt, aber war nicht so einfach.
Ja.
Okay, auf jeden Fall Dadurch, dass es bei dir so schnell ging, kann man jetzt vielleicht auch gar nicht sagen, du hast sehr, sehr viele Mängel beobachten können in Finnland, weil es einfach komplikationslos und schnell ging. Oder würdest du trotzdem sagen, nö, in Finnland ist das auch schon sehr stimmig, ein Kind zur Welt zu bringen?
Ich war natürlich, was das finnische Spital geht, nicht so auf dem Laufenden. Also ich weiß noch, am ersten Tag nach der Geburt wurde ich dann gefragt, ob ich keine Zeit habe, zum Frühstück zu kommen. Ich war es mir von der Schweiz gewöhnt, dass mir das Frühstückstablett ans Bett gebracht wird. Und dort hat es einen Speisesaal, wo man selber hingeht. Die haben mich natürlich dann freundlich darauf aufmerksam gemacht und hey, ist kein Problem. Also wenn ich natürlich nicht laufen könnte oder sowas, dann würden sie mir natürlich helfen. Aber ich war absolut mobil und bin natürlich dann zum Frühstück gegangen. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich jetzt dort nicht so viel Pflegepersonal, habe ich gar nicht so viel gesehen. Unser Sohn hatte dann erhöhtes Bilirubin und hat dann so eine Blaulichtdecke bekommen. Das sind hier so ein bisschen andere. Da ist das Ziel, dass das Kind trotzdem nah bei der Mutter sein kann und nicht unter eine Lampe liegt. Deswegen haben sie da diese Blaulichtdecken. Aber habe dort auch, also wenn ich meine Bedürfnisse geäußert habe, dann wurde mir immer adäquat geholfen. Aber sie sind sicher vielleicht nicht so. Sie haben mich nicht so umsorgt wie in der Schweiz.
Ja, okay. Hast du gestillt?
Ich habe gestillt, ja.
Wie fandest du die Unterstützung zum, also Stillen, wird darüber aufgeklärt? Ist das etwas, was gefördert wird? Und so weiter.
Also es wird total unterstützt, wenn man es möchte, aber es wird auch total unterstützt, wenn man es nicht möchte. Ich habe so das Gefühl, also hier ist ja diese Selbstbestimmungsrechte ist ja in Finnland in jeglicher Hinsicht sehr, sehr groß. Also es gibt hier ganz andere gesetzliche Grundlagen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und da gehört unter anderem auch zum Beispiel das Stillen mit dazu. Also es wird da keinen Einfluss darauf genommen. Aber sie achten natürlich schon in der Schwangerschaft darauf, dass man das Wissen hat. Also sowohl was für eine Bedeutung es hat, das Kind zu stillen, aber auch was für eine Bedeutung es ist oder was es für Folgen, also nicht unbedingt negative Folgen hat, aber was es bedeutet, wenn das Kind schlussendlich einfach mit Muttermilchergänzungsprodukten quasi oder Ersatzprodukten gefüttert wird.
Ja, gut. Und wie sieht es aus, wie lange wird stillen? Wie lange ist das in der Gesellschaft gewünscht? Also hast du auch das Gefühl, man soll so gefühlt mit 6 Monaten nur noch Beikost geben und dann gar nicht mehr stillen? Oder sind die Finnen und die Finninnen da eher so lange, wie es für die Familie passt?
Solange wie es für die Familie passt.
Das heißt,
Ganz
man könnte auch ein
klar.
3-jähriges Kind in der Öffentlichkeit stillen?
Das könnte man durchaus tun.
Ehrlich. Und keiner
Und
muss die Nase rümpfen. Ja.
also überhaupt ist das Stillen hier sehr enthemmt. Es war hier sehr, sehr leicht in der Öffentlichkeit zu stillen. Also eher so, dass die Leute sehr aufmerksam sind. So, hey, kann ich dir vielleicht was zu trinken bringen? Wir waren mal in einem Café, mein Mann war auch dabei. Aber dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich stehe eh gerade auf, soll ich dir auch noch mal was mitbringen? Das war irgendwie noch witzig.
Ja.
Also es sind jetzt Erfahrungen, die ich in Deutschland nicht gemacht hatte. Und oder zum Beispiel das Wickeln oder dergleichen. Ich war es mir noch gewöhnt, dass ich frage, hey, kann ich das Kind hier irgendwo wickeln? Weil ich hatte in Deutschland die Erfahrung, dass mir eine Kellnerin gesagt hat oder eine Bedienung in einem Café, dass ich das Kind nur wickeln kann, wenn es nur eine nasse Windel hat. Sollte das Kind Stuhlgang gehabt haben, dürfe ich es nicht wickeln, weil sie hätten keinen dafür geeigneten Bereich.
Was?
Tatsächlich. Das ist mir jetzt hier zum Beispiel nie passiert. Die Leute sind hier echt super, super freundlich. Sie sind sehr, sehr, sehr kinderfreundlich. Nicht jetzt das gleiche wie in Italien, dass sie jedem Kind dann anfassen und sich vielleicht so aufgeregt freuen, dass da ein Kind in der Nähe ist. Aber sie sind sehr, sehr aufmerksam, sehr kinderfreundlich und nehmen ganz stark Kontakt auf zu dem Kind und sind interessiert. Und es war eine wunderschöne Babyzeit hier in Finnland.
Sind die Wickelmöglichkeiten auch bei den Männern auf den Toiletten gegeben oder?
Klar.
Okay, ja, das ist immer noch in Deutschland nicht überall so, oder?
Nee.
Das ist schade. Ja, also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist etwas, was in Finnland durchaus vorhanden ist, oder?
Also ganz, ganz stark. Und der Mann ist in der Regel gleichberechtigt beteiligt. Also es gibt hier keine Männer, die sagen, ich wickel mein Kind nicht. Das ist ganz klar, dass sie ihre Kinder wickeln. Und zwar genauso oft wie die Frau. Es wird ja auch immer mehr verpflichtet, dass der Vater den Vaterschaftsurlaub nehmen muss.
Ja.
Also früher waren es jetzt 8 Wochen, jetzt haben sie, glaube ich, 20 Wochen, die eine absolute Empfehlung sind zu nehmen. Man kann schon gewisse Anträge stellen. Manchmal ist es ja so, dass der Mann vielleicht ein Unternehmen hat oder sowas. dann kann es sein, dass sie es anders machen. Aber ich habe ganz, ganz viele Arbeitskolleginnen oder mein Arbeitsplatz, unsere Chefin selbst, da ist der Mann derjenige, der sich um die 6 Kinder zu Hause kümmert.
Wow, also ist die Geburtenrate hoch in Finnland, weißt du das?
Also hier in der Gegend ja, weil wir haben hier tatsächlich hat so eine bestimmte Glaubensrichtung und die sind wirklich sehr, sehr viele Großfamilien. Also wir haben hier in der Umgebung Familien mit 16 Kindern, mit 14 Kindern. Also hier haben viele
Wow,
Familien sehr viele Kinder.
16 Kinder.
Tatsächlich gibt es auch ja. Viele
Okay.
haben hunderte Enkelkinder.
Sind die Familienstrukturen groß dann? Also
Also hier in dieser Glaubensrichtung, ja, es ist ein christlicher Glaube
ja.
tatsächlich, den die hier haben. Also nicht alle. Es gibt hier eben diese ganz gewöhnlichen Christen und da gibt es halt diese Lestadia-Christen. Die sehen jedes Kind als Geschenk an und da
Da
ist
gibt es keine
Verhütung.
Verhütung.
Ganz
Ja,
genau.
okay. Ja, alles gut. Und ich wollte noch fragen, ich habe zu tausend Fragen gerade gekommen. Wie ist das mit der Elternzeit? Du hast gesagt, der Papa soll auch schon irgendwann die 20 Wochen nehmen. Wie lange hat man denn als Frau oder insgesamt als Familie einen Anspruch auf diese Zeit, auch dass man da finanziell unterstützt wird?
Also in der Regel, ich hätte 6 Wochen vor Geburt quasi zu Hause bleiben können, bin dann aber ein bisschen früher einfach, weil Pflege, je nachdem halt, kann körperlich anstrengend sein, dann wird da tendenziell halt auch mal eher so ein Vorsicht ist halt geboten.
Ja.
Und danach ist es sehr, sehr üblich, dass das Kind in der Regel vielleicht mitjährig zum Beispiel in eine Betreuung geht. Aber also theoretischerweise kannst du zu Hause sein, bis das Kind in die erste Klasse geht. Also mit der ersten Klasse auch noch zu Hause bleiben. Du kriegst dafür Unterstützung.
Geldliche.
Aber jetzt natürlich nicht vollumfänglich. Da musst du
Ja.
unter Umständen schon finanziell kürzer treten.
Bekommt man dann im ersten Lebensjahr mehr finanzielle Unterstützung und danach
Ja, die ersten
oder?
1 bis 3 Jahre kriegst du recht große Unterstützung und danach sind es dann einfach so Ergänzungsstunden. Also du kannst dann zum Beispiel sagen, du willst nur 60% arbeiten. Hier steigst du trotzdem relativ hoch wieder in den Beruf ein. Also sehr, sehr hochprozentig. Es gibt wenig Teilzeitleute.
Ja.
Und kriegst dann halt da eine finanzielle Unterstützung.
Und in dem ersten, also angenommen, man würde sagen, ich möchte ein Jahr beim Kind bleiben und dann möchte ich wieder einsteigen. Wie viel Prozent würde man denn bekommen in diesem ersten Jahr? Also sind das Prozent vom Gehalt davor oder ist das ein Mindestsatz, den jeder bekommt?
Also es hat einen Mindestsatz und es hat aber auch prozentuale Berechnungen. Und du kannst dich selbst entscheiden, ob du das von 6 Monaten nehmen möchtest, weil der aktuelle Arbeitsplatz vielleicht einfach ein guter Arbeitsplatz ist oder den vor der letzten Elternzeit. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Gelder beantragen kannst.
Okay, sehr flexibel scheinbar. Und
Ist sehr flexibel und die Kinderbetreuung ist hier natürlich dann wirklich auch sehr, also jedes Kind hat ein Recht auf Kindergartenbetreuung. Und die sind hier wirklich sehr, also wir haben einen absoluten Traumkindergarten. Es ist nicht schwer gefallen, das Kind dann dorthin zu bringen. Unsere Kinder waren jeweils 1,5 beziehungsweise fast 2, als sie in die Betreuung sind.
was ist da so traumhaft?
Es ist super kindsorientiert, oder ich weiß auch nicht. Das Kind wird dort angehört. Ich erlebe das wirklich super wertschätzend. Es ist noch schwierig, das vielleicht so in Worte zu bringen, aber dieses Gefühl einfach, was ich dort habe, ich vertraue ihnen wirklich zu 100%. Die Kinder gehen super, super gerne dorthin. Beide unsere Kinder haben mit 2 Jahren, waren die schon Schlittschuh laufen und Langlauf machen und
Im Kindergarten. Okay. Und wie findest du so sag mal, die Einrichtung? Gibt es viele Spielangebote, viele Angebote, dass sie so schon in kleinen Bröckchen so ein bisschen Vorbildung bekommen? Also ich sage jetzt nicht schreiben lernen und lesen lernen, aber findest du das alles sehr durchdacht? Also ist es so ein bisschen Stichwort Frankreich, man soll früh schon viel können oder ist es eher so ein bisschen laissez-faire, genieß deine Kindheit, spiel lieber ganz viel, irgendwann kommt der Ernst des Lebens auf dich zu.
Es wird spielerisch gelernt. Und also jetzt unser Sohn zum Beispiel, wird im Januar 5 Jahre alt und ist in eine größere Gruppe quasi umgezügelt, wo er jetzt mit verschiedenen Vorschülern zusammen ist und er darf an dem Angebot teilnehmen, wenn er möchte. Also er darf Buchstaben lernen, wenn er möchte, aber es ist kein Muss. Aber es ist jetzt nicht so, wenn die anderen irgendwelche Aufgaben lösen, dass sie ihm sagen, hey, es geht dich jetzt einfach noch nichts an, geh spielen, sondern ganz klar, wenn er das möchte, dann darf er da auch Aufgaben erfüllen oder ausfüllen oder darf Buchstaben kennenlernen. Das ist sehr, sehr individuell und es hat in jeder Gruppe ja auch immer extra eine Erzieherin, die für Kinder mit besonderen Bedürfnissen speziell
Das ist
ausgebildet
toll,
ist.
das ist toll. Also Inklusion ist vorhanden.
Hier nennt man schon nicht mehr Inklusion, weil das ist so selbstverständlich. Also sie,
Ehrlich,
die
ja.
möchten dieses Wort nicht benutzen, einfach aufgrund dessen, dass sie finden, kein Kind sollte quasi inkludiert werden, sondern jedes Kind gehört selbstverständlich mit dazu.
Das ist ja echt berührend. Das finde ich, das ist super fortschrittlich. Da sind sie ja, glaube ich, sogar weiter als die anderen skandinavischen Länder.
Die Schule ist da wirklich auch überragend. Unsere Tochter ist jetzt in der ersten Klasse und ich bin überglücklich, dass sie hier zur Schule geht.
Ja, die finden nicht auch das beste Bildungssystem?
Die sind ja jetzt ein bisschen abgestürzt auch. Also jetzt in den letzten Jahren, also Corona und auch, ich glaube, die Flüchtlingssituation hat einen Beitrag dazu beigetragen. Früher hat es hier nicht so viele Zuwanderer gehabt.
Ja.
Jetzt ist natürlich auch die Kenntnis der finnischen Sprache ist so ein bisschen, also es hat sich natürlich verändert. Es sind natürlich Kinder dabei, dass Muttersprache Finnisch vielleicht nicht unbedingt ist. Und es hat auch einen großen Einfluss gehabt. Aber das Schulsystem als solches ist trotzdem ein sehr, sehr funktionierendes und ein zielweisendes. Es hat hier so ein wunderschönes Bild, was du bekommst, wenn ein Kind in die Schule geht. Da ist ein Apfelbaum und alle drei Kinder, die dort sind, mit verschiedenen Eigenschaften, kommen an den Apfel. Ein Kind hat halt eine Stufe drunter, das zweite Kind hat zwei Stufen drunter und das dritte Kind hat halt drei Stufen drunter, weil jedes Kind einfach alles erreichen kann.
Richtig gut. Und würdest du sagen, das ist alles sehr digital? Also sind die Kinder schon früh im Tablet? Und ne, weil das wird ja auch, das ist ja auf jeden Fall, darf man ja kritisieren oder das darf man kritisch sehen, dass das, finde ich zum Beispiel in Deutschland ganz gut gelöst, dass man da noch ein bisschen zurückhaltend ist, dass man das integriert. Es gibt Medien im Unterricht und die Kinder sollen auch rangeführt werden, aber es wird trotzdem noch Wert darauf gelegt, dass Kinder auch schreiben lernen, und nicht nur die ganze Zeit an einem Tablet sind. Und ich bin auch froh, dass wir zum Beispiel im Kindergarten sowas alles noch nicht haben.
Also unser Kind hat oder unser Sohn, seit er 4 Jahre alt ist, hat er im Kindergarten 20 Minuten Tabletzeit in der Woche, wo er so verschiedene Lehraufgaben quasi oder so Spiele, die so mit gewissen Lernaspekten verbunden sind. Also es geht auch um Freundschaftsregeln, die so ein bisschen dadurch verbildlicht werden, wo die Kinder was üben können. Aber es ist nicht unbedingt jede Woche, aber es sind maximal 20 Minuten in der Woche. Unsere Tochter hat ein Handy, weil es einfach kein Festnetz hier hat. Und Erstklässler sind hier schon recht selbstständig theoretisch. Also viele werden am Morgen einfach vom Taxi abgeholt und sind alleine, bis sie quasi abgeholt werden. Deswegen ist das Handy einfach zur Erreichbarkeit. Aber unsere Tochter nutzt das zum Beispiel nicht. Es ist einfach im Rucksack, dass wenn was wäre, dass sie uns anrufen könnte.
Also einfach nur eine Kontaktoption, aber kein Smartphone zum
Also es
Googlen.
ist ein Smartphone, aber das hat sich jetzt einfach von den Verträgen her so ergeben, dass das sinnvoller war. Aber sie benutzt es tatsächlich nicht und in der Schule sind sie jetzt sehr nicht digital unterwegs im Moment. In der Regel machen sie das, glaube ich, ab Klasse 3, dass sie diese Digitalisierung aber versuchen dann ranzuführen. Also sie sollen schon so ein technisches Know-how bekommen und die kreative Seite davon nutzen können. Sie werden hier stark aufgeklärt. Also es gibt hier viele Workshops für die Eltern auch, was für einen Umgang mit sozialen Medien man hier pflegen
Ja.
sollte, auch als Erwachsene. Also man kann vom Kind nicht erwarten, ich sitze mit dem Handy am Esstisch und das Kind darf es dann aber nicht, sondern das ist einfach automatisch auch so eine Erlaubnis. Also wir kriegen davon immer wieder Materialien und Videos und Schulungen angeboten, wo uns einfach aufgewiesen wird, hey, mach du als Erwachsener deinen Umgang mit dem Handy und mit digitalen Medien bewusst.
Ja, finde ich aber auch richtig. Und wie fandest du so die Welcoming Kultur, sage ich mal, ich stelle mir das auch nicht so leicht vor. Man geht mit seinem Kind dann ins Ausland. Man hat vielleicht auch erstmal noch keine Freundschaften. Gerade so finde ich Freundschaften mit Frauen, mit anderen Müttern sind ja manchmal auch sehr haltgebend und sehr kraftspendend, dass man auch mit jemandem einen Kaffee trinken kann, sich austauschen kann. Wie hast du das so wahrgenommen? Wie schnell bist du reingekommen in die Kreise?
Also wir kamen nach Hause oder wir kamen hier nach Finnland und unser Rasen war zum Beispiel gemäht, weil unser Nachbar wollte, dass wir ein schönes Ankommen haben. Unser Nachbar ist übrigens jünger wie wir lebt mit seiner Freundin uns gegenüber. Und sie waren zum Beispiel von Anfang an total präsent in unserem Leben, also in unserem neuen Alltag. Sie haben uns Hilfe angeboten, haben gesagt, sie sind da, oder wir mussten damals die Ambulanz rufen zum Beispiel, und sie haben einfach dann eine Nachricht geschickt, wenn jemand was braucht, Kinderbetreuung oder sowas, weil es vielleicht meine Eltern betrifft oder sowas, wir sollen einfach Bescheid sagen. Sie sind dann da und hüten die Kinder. Hier, glaube ich, bin ich nicht so angewiesen auf diese Frauenfreundschaft wie in Deutschland oder in der Schweiz, weil ich das Gefühl habe, die Kinder sind hier viel willkommener. Also wir können zu unseren Nachbarn rübergehen und können super gut mit denen austauschen, und dann kümmert sich halt der Mann um die Kinder und fährt mit denen draußen Schlitten oder spielt mit ihnen Verstecki oder spielt mit denen Fangen. Die Kinder sind somit eingebunden irgendwie.
Aber
Das
der hat keine
Bedürfnis.
eigenen Kinder.
Nein, der hat noch keine eigenen Kinder.
Was mache ich denn jetzt als Mensch, jetzt mal ganz offen gefragt, wenn ich Fremden nicht gleich meine Kinder anvertraue? Also wenn ich da nicht dieses Vertrauen habe, weil ich sage, ich weiß doch nicht, was der wie der tickt, weißt du, wie ich meine? Das ist ja was, was ich dann in der Fremdsprache noch viel weniger herausfinden kann oder meine Kinder da vielleicht schützen kann, wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Wie konntest du das denn so, oder hast du dieses Grundvertrauen, dass du sagst, hey, der war so nett und ich hatte ein gutes Gefühl, hast dich auf dein Bauchgefühl verlassen? Also ich wäre da voll skeptisch bei sowas, wenn ich irgendwo einziehe und da kommt gleich der Nachbar und sagt, kannst die Kinder auch gerne rüberbringen? Da bin
Nee,
ich.
also die haben es immer, sie haben sich nicht aufgedrängt. Also es war in der Regel ja in unserem Beisein. Also sie haben die Sachen wirklich mit uns zusammen gemacht. Also wir spielen
Okay.
dann alle sechs spielen wir dann Versteckis, wir vier Erwachsenen und die zwei Kleinen. Das hat sich dann so über die Zeit natürlich entwickelt.
Ja.
Also dass sie dann auch zu den Paten wurden. Sie, seine Freundin, also unsere Nachbarin, sie ist Direktorin von einem Kindergarten hier. Oder die Kindergartenleiterin, die Stellvertretende, was nicht automatisch Vertrauen schafft, aber die Finnen sind halt irgendwie sehr, sehr, es hat ja wenig Kriminalität hier, es hat sehr
Es ist
wenig,
so, ja.
ja, es hat gar keine Korruption in Finnland.
Wie machen die das?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil man kann ja recherchieren in der Welt. In verschiedenen Ländern gibt es ja unterschiedliche Kriminalitätsstatistiken. Beispielsweise in Dubai ist es super gering, weil es eben drakonische Strafen gibt, wenn man einen Fehler macht. Wohingegen in Polen ist es wohl auch nicht so hoch, weil alles sehr stark überwacht wird mit Kameras und so weiter. Es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man das erreichen kann. Basiert das in Finnland alles auf Grundvertrauen?
Ja, ich behaupte, es beruht schon ganz, ganz viel auf Vertrauen. Tatsächlich.
Und das geht auch gut. Also da gab es in den letzten Jahren nicht auch doch, ich sag mal, statistisch betrachtet mal doch Erhöhungen, weil es ist ja irgendwie doch zu verzeichnen, dass das in vielen Ländern gerade eher ansteigt.
Ich glaube, dass natürlich jetzt hier der Zuzug auch von Ausländern dazu führt, dass es Differenzen gibt. Also sowohl, dass sich Finnen jetzt dadurch natürlich angeeckt fühlen, aber natürlich dann auch diese Anpassungsfähigkeit von manchen Immigranten ist natürlich dann
Ja.
je nachdem auch schwierig. Ich möchte keinerlei jetzt äußern, dass ich irgendwie ausländerfeindlich bin, das meine ich gar nicht. Aber natürlich bringt das kulturell nochmal neue Herausforderungen, wenn verschiedene
Ja.
Kulturen aufeinandertreffen. Das hat schon Potenzial für Konflikte.
Ja.
Das ist schon so. Jetzt hier in der Gegend, wo wir wohnen, ist das weniger der Fall. Finnland ist doch sehr weitläufig. Ich meine, wir haben hier gerade mal etwas über 5 Millionen Einwohner.
Nicht so
Wir
viel.
leben. Nein.
In einem sehr großen Land doch, ne?
Deswegen ist es, hier ist die Globalisierung vielleicht noch nicht ganz so stark. Aber man hört schon auch aus den Städten, gell, dass es da Zwischenfälle gab, dass von mir aus irgendein Finne, irgendein Ausländer angegangen ist oder dass irgendein ausländischer Staatsbürger irgendein Finn angegangen ist oder sie untereinander da gewalttätig wurden. Früher gab es halt in Finnland, den Alkoholismus war da sehr stark vertreten, aber die Generation ist jetzt so langsam am Verebben. Also die Generation von uns zum Beispiel, die können immer noch ganz schön prächtig trinken, aber trinken zum Beispiel unter der Woche definitiv gar nichts. Sind da
Ja.
sehr, sehr strikt, aber können sich dann halt am Wochenende mal da ein bisschen mehr amüsieren.
Ja. Also würdest du sagen, dass man als Ausländer willkommen ist? Oder kommt es darauf an, aus welchem Ausland man kommt?
Ich glaube, es kommt auf den Menschen an.
Auf den Menschen.
Also
Also.
wir haben jetzt wirklich ganz, ganz wenig Abneigung, wahrgenommen. Und man muss bedenken, mein Mann ist ein Mann und in der Pflege und wir sind in der ambulanten Pflege. Wir gehen zu den Menschen nach Hause, zur Kriegsgeneration und ganz viele erinnern sich daran, dass die Deutschen damals Süßigkeiten in den Taschen hatten und verteilt haben, also die deutschen Soldaten. Ganz viele assoziieren es positiv und auch die, wo es nicht positiv assoziieren, vielleicht jetzt den Krieg zumindest nicht,
Ja.
die sind uns total offen eingestellt. Es ist echt selten. Es kam jetzt vielleicht zweimal vor, dass welche ein bisschen misstrauisch waren, weil ein ausländischer Mann vor der Tür stand, ob man den
Aha.
wirklich jetzt reinlassen kann.
Okay. Das klingt ja alles sehr positiv. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt rausgehört habe, war das mit dem Alkohol.
Ja.
Dass da eine Affinität besteht, hat man aber, glaube ich, habe ich mal gehört, ist in Dänemark wohl auch sehr begehrt oder Schweden. Ich glaube, dadurch, dass der Alkohol monopolisiert ist, ne, dadurch ist es verlockender, sich das mal zu holen oder es ist eben nicht so breit verfügbar. Und ja, also das ist höchstens mal ein Knack-Negativpunkt, wo du sagst, da muss man einfach dosiert lernen, mit umzugehen.
Ja, und dann vielleicht der Sprung von Kindergarten auf Schule. Das ist, ich kritisiere das jetzt nicht direkt und habe das Gefühl, unsere Tochter war tatsächlich sehr, sehr gut vorbereitet darauf. Aber sie sind schon von heute auf morgen selbstständig.
Ja.
Also irgendwie, wenn wir jetzt nicht im Drei-Generationen-Haushalt leben würden, dann wäre meine oder wäre unsere Tochter am Morgen alleine, würde sich Frühstück machen, anziehen und dann auf den Bus gehen und nachmittags vom Taxi nach Hause gebracht werden, wäre einige Stunden alleine zu Hause. Das ist tatsächlich so ein bisschen schon krass irgendwie. Ich habe sie doch im Sommer noch in den Kindergarten gebracht,
Ja.
wo der Garten umzäunt ist, dass kein Kind flüchtet. Also da war ja die Betreuung wirklich noch ganz eine andere.
Kommen
Und dann
alle
auch.
Kinder damit gut zurecht? Dieses abrupte, jetzt musst du das alles hinbekommen. Ich meine, ich habe ja auch Schulkinder bei mir und ich merke ja auch, wie die reinwachsen in diese Rolle. Jetzt muss ich mich um Sachen kümmern, ne? Jetzt habe ich da Verpflichtungen, jetzt kann ich nicht mehr einfach nur spielen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei uns so easygoing war.
Es war überraschend leicht. Also, ich glaube, da merke ich, was der Kindergarten. Sie hatten ja diese Vorschulzeit. Ich habe das Gefühl, die waren echt gut darauf vorbereitet. Sie haben jetzt die Vorschulklasse sogar extra in die Schule verlegt, damit sie wirklich viel Kontakt haben, auch schon dort mit der Schule und die Lehrer bekannt sind und die Schüler, weil sie mischen immer Erst- und Zweitklässler
Ja.
hier in Klassen, damit einfach die Kleineren auch Unterstützung haben durch die schon erprobten Zweitklässler. Und bei Bedarf kriegst du hier auch eine erwachsene Person zur Seite gestellt, also die dein Kind begleitet. Es hat ja hier unglaublich viele Erwachsene auf eine Schulklasse.
Okay,
Die
also
werden
ganz anderer
dabei,
Betreuungsschlüssel.
also einfach bei Bedarf, ja.
Ja.
Unsere Kinder hier in Ülijäämenkä müssen niemals in irgendeine auswärts gerichtete Schule, sondern jedem Kind werden seinen Bedürfnissen entsprechend die Schule hier angepasst. Und wenn es eine eigene klasse ist, das spielt dem wird hier nichts entgegengesetzt. Dann wird hier eine kleine eigene Klasse begründet, weil derjenige vielleicht einfach dieses Bedürfnis danach hat.
Gibt es keinen Fachkräftemangel in Finnland?
Mit Sicherheit in verschiedenen Bereichen gibt es das vielleicht schon, aber bisher ist das offenbar ganz gut aufgegangen. Also wenn die Finnen zwischendurch vielleicht jammern, jammern die echt auch froh um die Büro.
Wissen noch
Das
gar nicht,
ist
wie es in Deutschland ist.
richtig.
Erzählst du das manchmal auch?
Ja, sicher. Also sie sind ja auch interessiert. Sie möchten natürlich wissen, was gibt es für Unterschiede. Und sie sind immer total baff, wenn wir so begeistert sind von ihrer Arbeit oder was sie machen, wie sie das angehen, egal ob im Kindergarten oder in der Schule, weil sie das eigentlich schon für sehr selbstverständlich halten und finden, hey, sie würden noch total viel mehr geben, wenn es nur irgendwie ginge. Aber es ist schon echt viel.
Also hast du den Eindruck, dass die Finnen oder Finninnen in ihrem Land zufrieden dann auch sind? Weil wenn du denen natürlich sagst, in Deutschland ist das zum Beispiel so oder so, in der Schweiz war das so, sind die dann so, aha, oh, wir haben es ja gut hier, kommt dann die Erkenntnis bei ihnen, dass sie dann sich auch freuen und stolz sind auf ihr Land? Weil dürfen sie ja durchaus sein von dem, was du hier erzählst.
Das ist schon so. Sie sind total geschockt manchmal, wenn ich ihnen Sachen erzähle, wie das bei uns üblich war.
Okay, also die
Ich
wollen
kann.
nicht grundsätzlich immer weg. Man hat ja immer so ein, es gibt ja immer so auch, ich spiele jetzt auch gerade mal auf den kalten Winter an. Ich glaube, der Winter ist ja schon auch sehr lang. Klar, wahrscheinlich habt ihr mehr Schnee und dadurch wirkt alles auch heller. Aber es gibt ja durchaus auch einfach Menschen, die sagen, mich zieht's ins Warme und dann lieber in den Süden oder so. Kennst du da Finninnen? die sagen, hier das Wetter, es schlägt mir auf die Stimmung, ich will lieber weg hier, auch wenn ich dann andere Nachteile habe.
Gibt es schon manche, die den Winter überwintern, zum Beispiel in Spanien? Das
Ah
gibt es
ja.
hier und da.
Ja, okay. Also Winter ist schon lang bei euch, oder?
Ich finde ihn oftmals zu kurz, aber noch.
Also, oder magst du das so kalt und packst dich einfach warm ein und bist einfach eher angepasst an die Natur? Kommst du damit gut zurecht?
Ich komme damit total gut zurecht und ich finde es super schön, wenn es wieder ein bisschen dunkel ist und mein Kopf echt auch ein bisschen Pause bekommt. Ich bin im Sommer so ein Duracell-Mädchen,
Ja.
das irgendwie nicht so richtig zur Ruhe kommt, weil ich meine, hallo, wir haben um 12 Uhr, 2 Uhr in der Nacht noch hell. Die Zeit kann
Ja.
man ja nutzen.
Ah ja,
Das ist
stimmt, ja. Ich bin
also
auch
auch fürs Hirn.
nachtaktiv. Okay.
Auch dem Hirn wird so vermittelt, man kann ja tatsächlich die Zeit noch nutzen und ich bin nicht übermüdet, null. Also es ist völlig okay, auch im Sommer länger wach zu sein. Aber dann ist es schön, wenn es am Abend dunkelt und man Kerzen anmachen kann und
Habt ihr auch Hygge, also ein finnisches Wort für Hygge?
Donnelma wäre vielleicht so ein Wort.
Aber es ist kein Trend. Es gibt nicht finnischer Zöger als Trendwort, oder? Ist ja auch nur ein Trend aus Dänemark.
Das gibt's, nee, gibt's als solches nicht.
Nee, ne? Okay. Wie macht ihr das mit den Kindern im Sommer? Weil ich ganz oft immer gehört habe, in Skandinavien ist Abdunkeln auch nicht so üblich, auch in den Ferienhäusern. Wie ist denn das bei euch? Weil ich stelle mir gerade vor, im Sommer ist es lange hell, auch in Deutschland übrigens, ist es viel länger hell, das weißt du ja. Also nicht so lang wie bei euch, aber man merkt auch bei uns Unterschied zwischen Sommer und Winter. Und im Winter haben wir nicht so viele Probleme, die Kinder rechtzeitig ins Bett zu bekommen, wohingegen im Sommer wir schon kämpfen auch und die sind einfach nicht müde zu bekommen. Wie macht ihr das dann?
Bei uns werden sie, glaube ich, recht müde dadurch, dass sie halt wirklich auch bis spät draußen sind und dann quasi direkt von ihrem Bewegungstrieb oder dem sie nachgegangen sind, draußen dann reinkommen, gewaschen werden, Abendessen. Dann ist, glaube ich, bei ihnen echt auch also das Energielevel ist dann wirklich auch tief und sie freuen sich dann in der Regel aufs Bett. Aber wir haben zum Beispiel auch Verdunklungsrollos.
Super, ja. Das heißt, Abendessen, wann ist das für euch? Wann essen die Finninnen zu Abend?
Also sie essen zweimal, wir essen ja hier sehr oft am Tag, also in
Ach
der Regel
ja?
fünfmal.
Aber kleine
Ganz,
Mahlzeiten.
ja, in der Regel gegen 16:30 und dann nochmal gegen 18:30.
Was ist denn da der Unterschied? Ist das eine Nachmittagssnack und das andere ist Abendessen oder?
Manchmal gibt es vielleicht eine Suppe um 16:30 Uhr, 16 Uhr, je
Aha.
nachdem halt, um wie viel Uhr wir zu Hause sind. Und dann gibt es halt am Abend nochmal so Abendbrot oder je nachdem halt auch irgendein Müsli und Naturjoghurt oder sowas
Ah.
in die Richtung.
Okay, aber dann eine Süßigkeit noch mal vor der Suppe irgendwann nicht.
Eigentlich ist in Finnland üblich, dass man nur einen Süßigkeitentag hat für Kinder.
Okay, Freitag dann, oder?
Ist jetzt bei uns der Freitag, ja.
Ja, ist in Dänemark auch Freitag. Aber dann ansonsten sind die Mahlzeiten schon geregelt. Also man hat halt mehrere kleine am Tag verteilt. Und der Kindergarten oder die Schule, die machen das dann auch so mit den Kindern.
Also unsere Tochter frühstückt zu Hause und hat dann aber Mittagessen immer in der Schule. Um 9:30 Uhr rum.
Und wie findest du so die Qualität des Essens?
Unsere Kinder sind super zufrieden. Also sie essen es sehr gerne.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was man in Finnland isst. Wirklich. Also ich habe null, keine Bilder gerade vor den Augen.
Ist kulinarisch jetzt sicher nicht das, was man im Restaurant unbedingt vielleicht möchte, aber es gibt hier total viele. Also ich meine, es gibt natürlich Fisch, Lachssuppe ist sowas, was sehr, sehr üblich ist, was echt, echt lecker ist. Es gibt viel Kartoffeln, es gibt viel Geflügel. Es gibt auch immer vegetarische Alternativen. Im Kindergarten gehört ja die Vollverpflegung immer automatisch dazu. Die haben dann in der Regel am Morgen Brei, also Haferbrei essen die zum Beispiel oder
Macht ja
Grießbrei oder
nichts.
Milchreis.
Nennt man ja Porridge, ne?
Ja,
Also,
genau,
ja, ist
richtig.
gut.
Dann am Mittag haben sie eben auch dieses, keine Ahnung, Kartoffeln, Suppen oder irgendwas in der Regel. Dann am Nachmittag haben sie Früchte und vielleicht Brot oder ein Quark.
Ja. Okay, klingt erstmal nicht so abgefahren. Also, normale, würde sagen, bürgerliche Kost, oder? Also, nichts. Ja, und Veganismus, was würdest du sagen, wenn jemand vegan lebt, wie gut kommt er da zurecht?
Recht gut. In Finnland hat so viele Nahrungsunverträglichkeiten, dass man hier ohnehin wirklich ausgerichtet ist, auch auf Menschen mit jetzt Sonderbedürfnissen, was Ernährung angeht.
Das heißt, man kann jetzt im Dorf in Finnland leben und dort einen Kindergarten
Vegan.
erklären. Ehrlich. Okay. Sind die Finnen denn einfach so tolerant? Ist es das, dass man auf jeden eingestellt ist?
Es ist halt eben wie so, dieses Selbstbestimmungsrecht ist hier absolut heilig.
Ja.
Das ist unantastbar. Das ist manchmal echt beschwerlich, auch in der Pflege tatsächlich. Gibt Situationen, die in Deutschland so nicht geduldet würden.
Ja.
Andererseits sagt man hier in Finnland, auch wenn jetzt jemand von mir aus da in seinen Fäkalien oder irgendwie leben möchte, dann ist es sein Recht, wenn er das tatsächlich selbst entscheidet. Also.
Ehrlich. Aha. Ist für dich ein Job nicht so einfach, ne? Höre ich gerade raus. Das muss
In der
man
Regel schon. In
sich
der Regel finde ich es
umstellen.
super. Ja, in der Regel finde ich es ganz, ganz toll, dass das wirklich so unantastbar ist. Also, dass du auch jemanden Dementen nicht einfach unter die Dusche zwingen kannst. Das finde ich wirklich gut. Also, den Leuten wird einfach viel weniger Gewalt und Unrecht angetan. Die werden respektiert. Aber natürlich ist es manchmal kommen Situationen, wo ich denke, hey, wäre das gut, wenn man den jetzt vielleicht überweisen könnte in ein Pflegeheim oder sowas. Also,
Ja.
weil es einem halt irgendwie auch betroffen macht, wenn man selbst das irgendwie als Leid empfindet, wie der Mensch dort zu Hause lebt. Auch wenn es
Ja.
offenbar für diesen Menschen total übereingeht. Aber für mich geht es nicht immer mit meinen ethischen Prinzipien überein.
Du bist ja auch anders konditioniert auch, ne? Ich meine, du musst ja auch ganz viel ablegen und viele Höhen von dir abstreifen, um einfach deren Sichtweise zu adaptieren. Das würde mich jetzt mit dem Selbstbestimmungsrecht auf jeden Fall noch kurz interessieren. Wie ist denn das jetzt, wenn Kinder in der Autonomiephase sind und, ich weiß nicht, sagt, ich ziehe heute keine warme Jacke an und draußen ist es mit Minusgrade. Ich bin jetzt mal irgendeine Situation im Kindergarten und alle wollen aber rausgehen, weil es fällt ganz viel Schnee, jemand hat was vor. Wie würde man denn da mit dem Kind umgehen? Weil man muss ja eine Entscheidung treffen.
Also kürzlich gab es die Situation tatsächlich. Wir hatten jetzt erstmals minus 14 Grad, was jetzt noch nicht so krass kalt ist, aber schon kalt genug, sodass ich finde, eine Jacke wäre schon angebracht und unter Umständen auch eine Fleecejacke drunter. Und es betraf tatsächlich einen Jungen aus der Gruppe von meinem oder von unserem Sohn. Und als ich rauskam, war die Erzieherin mit ihm draußen ohne Jacke und sie hat nur gesagt, sie testen jetzt diese Frischluft, bis er merkt, dass es einfach effektiv zu kalt ist. Und es hat jetzt in dem Fall funktioniert, aber die Bedingung ist schon, dass sie eine Jacke anziehen, wenn sie rausgehen und sonst bleiben sie halt drin. Dann bleibt eine
Ja.
Erzieherin mit den Kindern drin, wenn sie sich tatsächlich durch nichts darauf einstellen lassen. Aber ohne Jacke raus ist dann keine Option. Also jetzt gerade, ich meine, wenn es minus 20 Grad hat, ist es wirklich keine Option.
Also Grenzen werden schon gezogen zum Wohle der
Dem Kind kann
Person.
man das Selbstbestimmungs Recht auch nicht gänzlich oder die Verantwortung dafür nicht gänzlich allein überlassen. Ich denke, ein
Ja.
Kind braucht natürlich dann noch die Erwachsenen zum Lenken und das machen sie auch.
Da habe ich noch eine andere Frage dazu, weil das frage ich zurzeit schon auch in diesen Länderfolgen. Wie siehst denn du das mit Gewalt gegenüber Kindern? Weil es tut mir auch immer leid, dass ich das Frankreich-Beispiel bringe, aber in Frankreich hört man einfach viel öfter davon, dass es noch normalisiert wird, Kinder mal in Situationen zu schlagen oder ihnen damit eine Lektion zu erteilen. In Deutschland gibt es das auch, weiß ich, aber es ist einfach schon länger gesetzlich verboten. Weißt du, wie das in Finnland ist? Hast du jemals was gesehen oder ist es ein No-Go? Wie sind die da?
Mein Mann und ich waren im Laden und da war lustigerweise ein deutscher Mann mit einer finnischen Frau mit zwei Kindern und der Mann hatte das Kind geschlagen und sie sind unmittelbar aus dem Laden rausgeworfen worden und es wurde direkt eine Meldung zur Kinderschutzbehörde ausgestellt.
Super.
Das war noch, mein Mann war damals echt baff. Wir hatten selber damals noch unsere einjährige Tochter und war echt baff, wie schnell hier die Leute reagieren. Hier ist es schon so, also so mit so Kinderschutzmeldungen kann jeder eigentlich mal rechnen. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass wir jetzt hier gerade, dass jetzt direkt eine über uns zum Beispiel gemacht wird, aber könnte sein, weil jemand einfach den Grund dafür sieht. Also hier macht man ganz, ganz schnell dann so eine, hey, ich bin in Sorge und macht dann eine Meldung dann an die entsprechenden Behörden. Also das passiert wirklich schnell. Wenn du mit deinem Kind nicht zur Zahnpflege gehst, regelmäßig, dann wird eine Kinderschutzmeldung gemacht, zum Beispiel.
Und wo habe ich dann das damals gehört, dass man in Norwegen, dass sie einem die Kinder schnell wegnehmen? Da gab es mal irgendwie so ein, ich kann dir jetzt nicht genau die Hintergründe nennen, kann das auch unrechtmäßig schnell geschehen? Andersrum?
Das ist natürlich schwer zu
Ja,
beurteilen. Also,
ne? Schwierig, aber.
aber sie sind hier schon, also das, was ich jetzt erlebe, wir haben jetzt hier eine Freundin, die bei der Kinderschutzbehörde arbeitet und als Vormund für Kinder dient. Und sie sagt schon, es wird viel geprüft. Und ganz oft wird zum Beispiel dann auch Mitarbeiter entsandt, die dann bei der Familie lebt, zum Beispiel für 2 Wochen, 3 Wochen.
Wow.
Nicht um es zu überprüfen, sondern um es in erster Linie zu unterstützen. Und manchmal endet es halt leider halt auch im Endbahnhof und man merkt, hey, es funktioniert halt einfach nicht.
Ja.
Aber es gibt hier natürlich viele abgelegene Familien, wo das vielleicht einfach trotzdem nicht so schnell zum Vorschein kommt. Aber wenn es zum Vorschein kommt oder wenn ich jetzt zum Beispiel in Gegenwart von unseren Nachbarn unsere Kinder maßlos anschreien würden, dann kann ich schon damit rechnen, dass ich hier bald jemanden vor der Tür stehen habe, der die Sache wahrscheinlich überprüft.
Also ist daraus geschlossen, dass auch eigentlich nicht gang und gäbe, Kinder anzuschreien in der Öffentlichkeit. Also der Ton mit Kindern ist ja wohlwollend und
Er ist viel wohlwollender. Es ist was
ja.
ganz anderes. In Finnland dürfen die Kinder noch Kinder sein. Also ich war am Anfang wirklich stark darauf bedacht, dass ich unsere Tochter gesagt habe, hey, nicht so laut oder hallo, könntest du bitte? Und dann viele gesagt haben, jetzt lass sie doch. Also es gibt dann Leute, die sich einmischen, die dann sagen, hey, auch Ältere, die sagen, jetzt das Kind darf doch bitte bemerkbar sein, ist doch schön. Das ist so, ist einfach was ganz anderes. Oder wenn dein Kind halt ein Theater macht oder einen Wutanfall bekommt im Laden, dann sind die anderen höchstens dabei, um dich ein bisschen zu unterstützen, zu sagen, ich sitze das mit ihm hier aus. Das ist uns mal passiert mit unserem Sohn in unserem Supermarkt hier, die gesagt hat, sie sitzt das jetzt mit ihm aus und ich kann noch schnell die Einkäufe zusammensammeln. Soll mir keine Sorgen machen.
Wow.
Dann hat sie ihn mitgenommen und hat mit ihm da Gemüse aufgefüllt.
Okay, ich bin
Weil er
dabei.
endete dann bloß spontan der Wutanfall, natürlich, weil dann eine fremde oder eine halbfremde Person dann quasi im Spiel war.
Hast du das Gefühl, dass deine Kinder die bestmögliche Kindheit in Finnland haben?
Da sind ja viele Faktoren. Da sind natürlich auch wir ein Faktor. Da sind viele Sachen ein Faktor. Aber ich finde schon, dass sie hier wirklich eine wunderschöne Kindheit haben. Es sind, keine Ahnung. Es sind jetzt gerade diese Stirnlampenabenteuer, jetzt wo es dunkel ist. Es ist ganz, ganz viel Natur, wo die vom Kindergarten auch mit den Kindern hingehen. Ich weiß nicht, wie viel Kindergarten es gibt, wo die Kinder einfach auch noch draußen so viel erleben dürfen und Würstchen grillen und einfach so viel zu entdecken haben und dabei total akzeptiert werden.
Ja. Ach schön. Klingt so, als wären das super Bedingungen. Zumindest
Geht
für
auch
euch
nicht.
passend.
Ja, es wird nicht so viel kommentiert. Wir hatten mit unserem Sohn, als wir jetzt dieses Jahr in Deutschland waren, oder wir waren in Dänemark besser gesagt, im Legoland, hatte jemand Deutschsprachiges kommentiert tatsächlich, dass wir waren in einem Flugsimulator, haben uns angestellt übrigens. Dann hat er nur gesagt, ja, schau mal, der Junge ist auch schon bereit, der hat die Flügel schon die Ohren schon angelegt. Unser Sohn hat Segelohren. Und
Oh.
er hat nicht damit gerechnet, dass wir Deutsch sprechen, tatsächlich. Und das war wieder so eine typische Situation, die mich irgendwie so furchtbar, ich weiß auch nicht, das macht mich furchtbar wütend.
Es tut mir echt leid, dass ihr das erlebt habt.
Das ist, unser Sohn hat es glücklicherweise nicht realisiert, aber einem selbst, ich verstehe Menschen nicht,
Unnötig, ne?
ja,
Ja.
ich komme auf sowas irgendwie nicht so gut klar.
Ja, vor allem, wenn das in Finnland überhaupt nicht üblich ist, sich da so zu äußern, bist du das auch schon gar nicht mehr gewohnt, ne? Das ist dann auch mal so wie umgekehrter Kulturschock für dich, dass man,
Man ist super empfindlich geworden.
wenn man dann wieder Berührungspunkte hat mit einem Deutschen, dann denkt man, oh, da kommt nichts Positives bei raus. Ach, ist schade. Ja, okay, also habt ihr Urlaub in Dänemark gemacht? Macht ihr eher Urlaub in Dänemark, macht ihr nicht in Finnland, in eurem Land dann Urlaub oder?
Also wir waren hauptsächlich bisher nur in Finnland. Letztes Jahr waren wir das erste Mal in Deutschland, in Süddeutschland, in der alten Heimat. Vorher waren wir gar nicht mehr in Deutschland. Und dieses Jahr hatten wir so eine also Norddeutschland-Schweden-Tour gemacht.
Ah ja, aber auch schön.
Einfach weil wir den Kindern Deutschland jetzt schon auch nicht vorenthalten wollen. Es ist trotzdem ein wichtiger Teil von ihrem Ursprung, von ihrem Sein.
Ja.
Wir haben unser Leben lang in Finnland, in Deutschland gelebt. Das ist, finde ich, schon wichtig für unsere Kinder, dass sie diesen Teil auch unvoreingenommen kennenlernen dürfen und nicht nur durch unsere Erzählungen, weil die sind ja auch stark gefärbt natürlich.
Ja, aus wo ist dein Heimatpunkt aus in Deutschland? Wo?
Süddeutschland oder Südwestdeutschland an der Schweizer Grenze.
Okay, also Schwarzwald.
Wir hatten dort eine Pension früher.
Ah, wow, krass. Okay. Ja, warte ja auch. Ach so, und jetzt, ihr hattet eine Pension und dann aber trotzdem in der Pflege gearbeitet, oder?
Also meine Eltern hatten die Pension und ich habe dann nach dem
Ah.
Abitur habe ich in der Schweiz Pflege quasi die Ausbildung
Okay.
gemacht. Das ist dort eine höhere Fachschule.
Und
Das
das
ist eine
hat er
ähnliche Ausbildung wie in Finnland.
dann. Und in Finnland ist das wahrscheinlich auch ein sehr gefragter Beruf, so dass es für dich.
Ja, also, aber wir haben wirklich auch, die Leute haben uns wirklich mit uns als Person total auch eingeladen in die Vorstellungsgespräche. Sehr, sehr unvoreingenommen, aber auch sehr neugierig auf irgendeine Art. Es war wirklich leicht, eigentlich hier Arbeit zu finden und auch voll respektiert zu werden.
Also bleibt ihr da und das ist es jetzt.
Also, wenn du meinen Mann fragen würdest, dann würde er sagen, es ist eine absurde Frage, überhaupt zu fragen, ob es eine Option wäre, nochmal nach Deutschland zurückzugehen. Ich sage immer, man weiß nie, was passiert. Das weiß man einfach nicht. Aber
Ja.
derzeit hat es keinen Hang dazu, wieder zurückzugehen.
Ja. Puh, ich habe jetzt viele Eindrücke bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen sagen magst, was auch immer das ist?
Na, Urlaub oder Finnland wird ja langsam ein bisschen von Urlaubern entdeckt und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich damit mal zu befassen, weil es ist für viele noch so ein bisschen auf einer vielleicht schwarzen Liste oder unentdeckten Liste und ich finde, Finnland hat echt viel zu bieten, gerade wenn man als Familie unterwegs ist.
Ja, vielen Dank. Das ist, hoffe ich, dass jeder, der jetzt hier was gelernt hat, seine persönlichen Schlüsse daraus ziehen kann. Sehr, sehr cooles Gespräch. Vielen Dank, liebe Karina.
Danke dir.
Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und eine gute Woche. Die Woche fängt ja erst an, aber wenn ihr die Folge hört, das ist Freitag. Und ja, vielleicht lesen oder hören wir nochmal voneinander.
Ja, ich würde mich
Updates.
freuen. Ja,
Klar, mach's gut.
ja, du auch. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und jetzt habe ich wieder ein Reiseland mehr auf meiner Liste. Es endet irgendwie nie. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen aus dieser Folge und hattest tolle Erkenntnisse. Ich hatte sie auf jeden Fall. Und wenn dir solche Formate gefallen, ich habe ja schon ganz viele Länder mittlerweile beleuchtet, dann lass mich das auch gerne wissen. Oder wenn du sagst, hey, du hast ein Land noch nicht dabei und ich wohne da, dann melde dich auf jeden Fall auch gerne bei mir. Dann machen wir dazu auch eine Folge. Und jetzt vergiss auf jeden Fall nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Nächste Woche habe ich ein tolles Thema für euch vorbereitet, da könnt ihr euch mal freuen. Das ist etwas, was an mich herangetragen wurde. Und du findest mich auch auf Instagram unter scheidslieb.katharina Schmidt. Da kannst du alles, was ich hier erzähle, auch nochmal nachlesen und du siehst auch ein bisschen was von mir privat. Und ansonsten vergiss bitte auch nicht, mich auf Google zu bewerten. Du findest den Link in den Shownotes. Es würde mir sehr, sehr doll helfen, auch wenn du einfach nur meinen Podcast magst. Und die Arbeit auf Instagram freue ich mich schon über eine sehr gute Bewertung und gib auf jeden Fall auch dem Podcast eine sehr gute Bewertung, damit er auch anderen Eltern vorgeschlagen wird. Jetzt wünsche ich euch aber einen wunderbaren Start in das Wochenende. Ich habe mich ganz doll darüber gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleib fit und gesund und schlaf gut. Tschüss.